Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Ich werde wahrscheinlich zwei Sachen noch stärker aufstocken. Ich glaube, China ist immer noch, trotz des großen Kurssprungs, immer noch viel zu billig. Denn also heute speziell habe ich zum Beispiel bei Palantir ein bisschen wegverkauft, bei Bitcoin ein bisschen wegverkauft. Eine Firma, die vor 10 Jahren hier war und ganz demütig und bescheiden und jetzt so ein bisschen selbstherrlich daherkommt. Da denkt man, ist das der richtige Stil?
Was war Ihr letzter so Heureka-Moment-Wow-Effekt?
Das war BNT327.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Investoren Deutschlands und ein sehr renommierter Value-Investor. Herzlich willkommen, Dr. Henrik Leber.
Herr Lochner, hallo.
Herr Leber, sehr schön, dass wir uns nochmal in diesem Jahr sprechen, denn es gibt einiges zu besprechen. Ende 2024 und bald 2025. Jetzt habe ich eine Frage für Sie. Was werden Sie im Börsenjahr 2025 anders machen als im Börsenjahr 2024?
Ich werde wahrscheinlich zwei Sachen noch stärker aufstocken. Und zwar den Gesundheitssektor, weil der ist wirklich hängen geblieben dieses Jahr. Und wahrscheinlich auch China, weil ich glaube, China ist immer noch, trotz des großen Kurssprungs, immer noch viel zu billig. Das sind so vielleicht die zwei Hauptthemen. Und das dritte Thema, was wir aber schon die ganze Zeit machen, eben mehr in die Small Caps reingehen. Die haben jetzt 5 Jahre lang mindestens gelitten. Da ist auch noch Luft nach oben.
Schichten Sie dann um, also mehr China, mehr Gesundheit, mehr Small Caps oder lösen Sie dafür Cash-Reserve auf? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann auch etwas, was sozusagen...
Lochner, wenn ich so eine Cash-Reserve nur hätte, ich bin immer voll investiert, weil ich denke, erstmal ist es mein Job, ich muss ja wirklich gucken, dass ich das Geld der Anleger investiere. Die wollen Kasse, können sie selber machen. Und ich bin ja generell positiv für die nächste Zeit. Also von daher bin ich praktisch immer voll investiert.
Aber dann müssen Sie ja irgendwie umschichten oder was verkaufen. Gibt es irgendwas, wo Sie jetzt sagen, da bin ich jetzt nicht mehr so bullish, ist vielleicht zu teuer geworden? Oder sehen Sie irgendwas für 2025, wo Sie sagen, das brauche ich jetzt wirklich nicht im Depot oder im Fonds?
Ja, das tue ich an einigen Stellen. Also heute speziell habe ich zum Beispiel bei Palantir ein bisschen wegverkauft, bei Bitcoin ein bisschen wegverkauft. Da muss ich immer aufpassen als Fondsmanager. Ich habe ja Obergrenzen und ich darf da irgendwo aus Streuungsgesichtspunkt nicht alles immer in ein Wertpapier reinlaufen lassen. Und es gibt manche Firmen, wo ich nicht weiß, ob das Geschäftsmodell nicht am Ende ist. Also wir haben ja jetzt 3 Jahre interessante Entwicklung hinter uns nach Corona oder 4 Jahre. Wenn so ein Tiefpunkt, manche haben sich sehr gut wieder rausgekrabbelt oder sind wieder gut rausgekrabbelt aus ihrer Problemecke. Und da ist dann manchmal die Erwartung, dass es so weitergeht, noch ein bisschen zu hoch gelaufen. Also ganz konkret so ein Fall, wo ich mit dem Team auch ein bisschen uneins bin, Booking.com. Ist ja an sich eine tolle Firma. Die haben wir wirklich am Tiefpunkt wieder Reisetätigkeit gekauft. So steigt die Aktie und steigt und steigt und steigt. Und dann beobachte ich, dass die Leute eigentlich nicht mehr so viel Geld haben. Man merkt das schon hier auch im Weihnachtsgeschäft. Also dass die Reisen ein bisschen abnehmen. Technologisch denke ich, ein bisschen mehr AI könntet ihr durchaus machen. Warum ist das immer noch so aufwendig mit dem Buchen? Und da ist so bei solchen Titeln dieser Art, denke ich, einfach, vielleicht habt ihr euren Höhepunkt jetzt erreicht. Jetzt geht's auch ein bisschen weniger.
Und wann fällt dann die Entscheidung zum Verkauf? Also liegt es dann am Wachstum? Ist es Erfahrung? Gibt es da eine bestimmte Kennzahl? Sprechen Sie nochmal mit dem Management oder dann wird das im Team abgestimmt? Wie kann man sich das vorstellen?
Gut, in manchen Fällen natürlich sprechen wir mit Management, wo man denkt, Leute, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Eine Softwarefirma, die so ein bisschen sehr arrogant rüberkam, wo man denkt, brauche ich nicht wirklich. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu subjektiv da reingeht. Aber eine Firma, die vor 10 Jahren hier war und ganz demütig und bescheiden und jetzt so ein bisschen selbstherrlich daherkommt, dann denkt man, ist das der richtige Stil? Weil das, was dem Investor gegeben wird, wird ja auch wahrscheinlich im Rest des Unternehmens so dargeboten. Mhm. Das sind so Fälle. Oder ich lege sehr häufig die Kurven übereinander. Also ich schaue mir alle Aktien im Depot gleichzeitig an. Wo sieht man, dass es irgendwie bröckelt vom Umsatz her? Wo geht der Gewinn sehr stark zurück? Und das sind die Kandidaten, die ich dann rauswerfe.
Wie kann man sich das eigentlich bei so einem Profi vorstellen? Da gibt es ja viele Gerüchte oder bei Profis, beim Vermögensverwalter, Fondsmanager, wie auch immer, am Ende des Jahres. Es gibt ja immer die Geschichten, das Window Dressing, was immer so schön erzählt wird nach dem Motto, dann kommen die Kunden und dann kauft man oder hat man, im besten Fall hat man die ja schon, wie die Palantir zum Beispiel, da haben sie ja schon eine Top-Aktie im Fonds oder auch Bitcoin, da sind sie ja auch schon lange bullish. Also das ist natürlich schon mal praktisch, wenn man die drin hat und dann angeblich die Verlierer werden dann eher verkauft. Wie kann man sich das vorstellen bei euch am Ende des Jahres, so eine Bestandsaufnahme?
Ja, die findet eigentlich bei uns eher im November statt, wo wir sagen, also ich sage da immer, wir müssen das Portfolio winterfest machen. Wir müssen jetzt so eine Art Winterzeit mal gut überstehen, Portfolio aufräumen. Das passiert weit vorher. Aber ich glaube auch, dass einige von den großen Häusern einfach sagen, diese kleinen Aktien hier, damit will ich nicht erwischt werden zum Jahresende. Ich haue es lieber raus. Wir machen es nicht. Die Aufräumaktion ist eher, wie gesagt, November etwa. Dann vielleicht nochmal nach den ganzen Frühjahrskonferenzen, wenn man alle die frischen Zahlen gesehen hat. Also wir machen es so eher periodisch 2 bis 3 Mal pro Jahr.
Aber sowas wie Window Dressing gibt's in der Branche, oder? Das
ja,
ist kein.
Ja, natürlich. Das sieht man ja. Ja.
Das spricht dann aber eher noch für die, zumindest bis Jahresende eigentlich, dass solche Gewinneaktien dann eigentlich eher weiterlaufen, oder? Weil dann vielleicht manche einfach da noch reindrücken, dass so Trends dann zumindest bis Jahresende eher nicht brechen.
Ja, FOMO, ne? Fear of Missing Out. Also man will dann auch dabei gewesen sein. Ist ein ziemlich schlechtes Motiv. Aber generell arbeiten wir ein bisschen gegen den Zyklus, also gegen den Mainstream. Und das ist dann auch eine ganz gute Gelegenheit, mal ein Paket zuzukaufen. Neulich so passiert, da sagt jemand, ich habe 40.000 Aktien von der einen und ich sagte, eigentlich finde ich die klasse. Der Markteintritt ist gelungen mit den neuen Medikamenten. Und ich sagte, mir ist das einfach zu viel im Portfolio. Da habe ich gesagt, her damit, kleiner Rabatt zum Marktpreis und dann haben wir sie drin gehabt. Das kann man zu seinem eigenen Vorteil gut spielen.
Jetzt ganz kurze Frage mal zum Thema Value. Jetzt haben wir schon über Palantir gesprochen. Wie bewertet man als Value-Investor so eine Aktie? Denn jetzt wissen wir alle, die Aktie ist verdammt gut gelaufen. Das ist jetzt vom Tief sogar schon ein Ten-Bagger. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Da stand die Aktie noch bei, ich glaube, 6 Euro oder sogar, glaube ich, mal ganz kurz drunter. Das müsste ungefähr sogar im Dezember oder Januar vor 2 Jahren gewesen sein. Dann war die Aktie bei 20 teuer. Sie war bei 30 teuer, sie war bei 40 teuer, sie war bei 50 teuer. Jetzt ist sie bei 70. Das ist die Frage, also wie bewerte ich als Value-Investor so eine Aktie fair? Denn teuer war sie ja eigentlich immer, oder? Fast immer.
Ja, es gab eine Zeit, wo es keine Bewertung möglich war, weil sie keinen Gewinn machte. Also typischer Fall, gerade bei der Palantir. Ich habe sie jahrelang beobachtet, dachte mir, ganz traue ich den nicht. Und dann habe ich im Arcadis Latini Value Flex gekauft, mit den Verlusten, die sie noch damals hatte. Und dann für mich die einfache Regel, wenn die Firma dann mal 4 Quartale Gewinn macht, hintereinander weg, ist sie für mich im Arcadis Aktien Globalfonds kaufbar. Also das ist immer der Beweis, ganz einfacher statistischer Test, Firmen, die Gewinn machen, performen im Regelfall 1 bis 2 Prozentpunkte besser als Firmen, die Verlust machen. Ganz plausibel, aber das kann man ja als Regel dann anwenden. So, und da war sie auch noch nicht so teuer. Und ich habe mir nur immer die Erfolgsgeschichten vom Markt angeguckt. Wo sind die überall? Und meine jetzige Erwartung ist, die haben erst angefangen, an der Oberfläche zu kratzen. Und ich weiß nicht, wie schnell die wachsen. Die wachsen ja aktuell 50%, glaube ich, im Inlandsgeschäft, 30% im Auslandsgeschäft. Die wachsen wahnsinnig schnell. Hat diese Wachstumskurve ein Ende? Mhm. Und das Ende sehe ich ungefähr da, wo Firmen heute sind wie Accenture. Und dann mache ich einfach den Quervergleich. Accenture etwa 200 Milliarden Börsenwert, Palantir etwa 80. Da habe ich das Gefühl, da ist noch Luft nach oben, wenn ich die beide als gleichwertig gegenüberstelle. Eine ganz interessante Geschichte für Börsenteilnehmer ist eben, die Aktie läuft dann, wenn die Erwartungen hochgeschraubt werden, nicht dann, wenn die Gewinne da sind. Das heißt, ich muss vorwegnehmen, was wird auf der Gewinnsituation dann entstehen und wann sehen andere Marktteilnehmer, dass diese Situation auch wirklich eintritt. Und das sehen wir bei vielen von den AI-Aktien derzeit. Die Erwartungen sind sozusagen im Markt, Der Markt erwartet Wunder von Nvidia und Ähnlichen. Und das heißt, die nächsten Jahre wird Nvidia einfach nur daran arbeiten müssen, das auch abzuliefern, was sie an Erwartungen versprochen haben oder erwarten lassen haben. So, und das ist meine Palantir auch. Aus dem laufenden Geschäft kann ich es nicht rechtfertigen. Ich kann es aus dem Wachstum, den Anwendungen und dem Vergleich mit anderen Branchenriesen herleiten. Und so mache ich das in dem Fall.
Stichwort Erwartungen, sehr gutes Stichwort. Da ist ja die Frage, ist da noch überhaupt Luft nach oben? Natürlich kann eine Euphorie dann komplett irgendwann ausarten, aber ist da aus Ihrer Sicht bei den Erwartungen, bei den Hoffnungen, ist da noch so viel Luft nach oben oder sind wir da schon in sehr luftigen Höhen?
Ja, also wenn Sie die Frage so stellen, dann sind wir sicher bei den Erwartungen in Deutschland nicht so weit. Aber der US-Markt natürlich ist es, und das sind auch die Top 7 oder 8 Firmen, um die es da geht. Ein bisschen geht noch, weil das bisschen, das ist zum Beispiel, wenn der Trump die Steuern senken würde auf Unternehmensgewinne, dann hätten wir da nochmal den Beweis dafür, dass die Ankündigungen wahr sind. Und ich rechne mal, dass das in 2-3 Monaten durch ist. Und dann würde ich mal sagen, Maximum Hoffnung erreicht. Ab jetzt wird abgearbeitet. Und dann glaube ich eben, dass eben ab März vielleicht das wieder etwas mehr seitwärts geht. So genau kann man das nicht timen. Aber es ist ja wie bei einer jungen Beziehung, Euphorie, Euphorie, Euphorie. Und dann kommt die Realität und der Alltag ist dann eben noch trister als die Verlobungsphase oder wie auch immer die Honeymoon-Phase. Und das werden wir mit dem Trump erleben, in wirtschaftlicher Hinsicht.
Also sind Sie da ein bisschen zwiegespalten, höre ich daraus. Also Steuersenkungen positiv, für die Börse zumindest, ja, und wahrscheinlich auch für viele andere, aber dann mit Risiko behaftet. Also sind Sie da so in der Mitte? Denn es pendelt ja immer zwischen, die einen sehen Trump als Halsbringer, die anderen sehen den Untergang, gerade bei Schulden und Co. Sie sind da so ein bisschen...
Untergang kommt sowieso, weil alle Nationen verschuldet sind. Also das wird irgendwann meine Inflation ändern. Aber ich bin an sich kein großer Trump-Fan, weil er ökonomisch vieles auch falsch macht. Also diese Steuersenkungen sind einfach ein Automatismus. Wenn der Staat weniger wegnimmt, dann bleibt mehr für den Aktionär. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Die Regulierung kann ich mir schon gut vorstellen. Ich merke ja in Deutschland, und Sie merken es auch, wie hinderlich diese Bürokratie in diesem Land ist, wie die Geschäft verhindert. Und da ist so, ich habe so eine kleine Hoffnung, so einen Hoffnungsstrahl. Der Musk ist ja genial. Er ist ja auch ein bisschen durchgeknallt, aber er ist eben aber auch genial. Und er ist, glaube ich, der Einzige auf der Welt, dem ich zutrauen würde, eine Behörde klein zu sägen, gewissermaßen. So eine Behörde, die hat eine Struktur. Und die Struktur wächst und da kommt ein neues Gesetz und dann wird sie größer und dann wird sie noch größer und dann wird sie noch größer. Und weil das so schwierig ist, müssen neue Komitees her und Überwachungsmechanismen. Eine Behörde ist nicht in der Lage, meiner Ansicht nach, sich selber abzuschaffen. Ne, dass man einfach sagt, was machen wir hier eigentlich? Das geht doch auch elektronisch. Wir sind alle überflüssig. Im Grunde sind wir hier alles überflüssig. Und da ist jemand wie Max der Richtige, der einfach kommt, was machst du eigentlich? Was arbeitest du? Was ist deine Leistung eigentlich für den Kunden, die du in deiner Schreibstube verbringst? Und da könnte eine Riesenbefreiung herkommen. Und jetzt haben wir diese Achse Milei in Argentinien, der radikal liberalisiert hat. Wir haben möglicherweise den Musk, der das in den US-Behörden macht. Und dann haben wir möglicherweise, wer weiß, wie es kommt, vielleicht einen Merz, Friedrich Merz mit einer FDP, vielleicht auch mit den Grünen, der sagt, ich will ein bisschen Ordnung schaffen und Regulierung zurücknehmen. Und das könnte so ein richtig toller Hoffnungsstrahl werden, auch für Deutschland. Es kann aber auch ganz anders laufen. Es kann sein, es ist ein bisschen politisch hier, aber ich habe ja meine Meinung, dass unser heutiger Beharrungskanzler, der Herr Scholz, der Herr mit dem schlechten Cum-Ex-Gedächtnis, dass er möglicherweise mit Sarah Wagenknecht eine Freundschaft bildet, die Linken auch noch dabei sind, da kann eine ganz...
Jetzt wird es aber gruselig, Herr Leber. Das wollen wir nicht
hoffen. Aber es kann doch sein.
Es kann sein, ja.
Die Stimmung ändern sich von Monat zu Monat. Und dann hätten wir die Situation in Deutschland, wo ich dann auch wirklich ernsthaft überlege, auszuwandern. Ich wollte es vor Jahren schon mal machen, bin dann doch geblieben. Aber dann wird's gruselig. Und das ist aber eine Zweiteilung. Da, wenn Merz 2-3 dumme Sprüche macht, wenn Scholz keine Fehler macht, ist sowas durchaus vorstellbar.
Lassen Sie uns gleich noch über Deutschland sprechen, vielleicht auch über deutsche Aktien, wo sich da Chancen bieten und ja, wo man vielleicht besser die Finger davon lassen sollte. Was entscheidet denn aus Ihrer Sicht, jetzt haben wir gerade über ein paar Themen schon gesprochen, Trump und Co. 2025 darüber, ob das jetzt ein gutes Börsenjahr wird? Oder anders gesagt, was könnte uns die Party versauen? Rückkehr der Inflation? Was ist sowas, wo Sie sagen, das beobachte ich ganz scharf?
Ja, also natürlich haben wir die Kriege. Und die Kriegssituation ist wirklich hochgradig spannend. Ich beschreibe das mal ganz kurz, was wir gerade erleben im Nahraum. Wir haben die Russland gegen die Ukraine. Das ist ein Zermürbungskrieg, den wir sehen. Wir haben in Israel gegen den Gazastreifen, gegen den Libanon und auch gegen Syrien. Wir haben als große Mächte da die Russland und Iran auf der einen Seite, Israel, die Ukraine und den Westen auf der anderen Seite. Und jetzt passiert gerade in Syrien, dass Putin vorgeführt wird. Sein protegierter Machthaber tritt ab, flieht. Und Putin zeigt sich machtlos in der Situation. Und auch der Iran zeigt sich machtlos. Das heißt, wir haben ganz große Verschiebungen des Machtgefüges in der Region. Und da kann eine Stressreaktion von Putin oder vom Iran böse Folgen haben. Das ist im Moment auch kontrolliert, also das kann sich ganz, ganz böse entwickeln. Also das macht mir natürlich große Sorgen. China natürlich mit Taiwan, die alte Thematik, Taiwan soll zu China gehören, sagt China. Und die Taiwanesen sehen das anders. Wie stellt sich da ein Trump auf? Macht er einen schnellen Deal und lässt dann Taiwan Taiwan sein? Oder was passiert da eigentlich? Dann haben wir diese komische Situation in Korea, Nordkorea, Südkorea, ganz eigenartig. Also das sind die politischen Geschichten, die einem Sorge machen können. Wir können auch ganz normal in eine Erstarrung hineingehen. Angenommen, diese EU-Regulierungen werden eins zu eins übersetzt in Verordnungen und Amtsblätter. Weil dann sind wir nur noch mit der Bürokratie beschäftigt. Also auch das kann einfach eine Erstarrung sein. Und die Inflation, Sie hatten es angesprochen. Die sieht ja gut aus im Moment. Aber ich weiß nicht, dass sie, ich sehe nicht, dass
sie. Bei den Live-Daten aber nicht so. Da geht's schon ordentlich nach oben. Also.
Ja. Erstmal haben wir da wirklich die Dinge, die wir selber beobachten. Also wenn ich jetzt, kann ich immer sagen, ich habe gerade einen Döner gegessen. Döner mit Pommes 13 Euro, denke ich mal. Oh. Leute, das ist teuer. Das ist zwar Frankfurt, aber es ist trotzdem teuer, ja. Und das war mal vor 2 Jahren oder was war das, vielleicht 8 Euro oder so in der Größe. Also man spürt die Inflation. Man geht abends essen, gut essen. Erstmal ist kein Personal da, also die Restaurants sind manchmal zu, die Preise sind exorbitant. Die Flugtickets werden teurer, die Bahn wird teurer. Denkt man, Inflation, ich sehe sie doch vor Augen. Das ist so die eine Beobachtung. Und das strukturelle Thema ist nochmal, dass über die Überalterung, über den Krieg in der Ukraine und über die grüne Erneuerung enorme Ressourcen gebraucht werden, die einfach teuer sind und die automatisch sozusagen Konsum wegsaugen. Also ich habe vielleicht 1 Prozentpunkt mehr Bruttosozialprodukt, aber es kommt dem Menschen nicht zugute. Und das ist Inflation. Ja, also Sicherheit, die spüre ich zwar, hoffentlich, oder Biodiversität spüre ich vielleicht, aber das sind Inflationstreiber, die geradezu strukturell bedingt sind. Die kann ich mir nicht wegwünschen. Und ich glaube, auch Geldpolitik kann es nicht lösen. Und darum glaube ich, die Inflation kommt zurück. Und wir hatten immer gesagt, 4% ist das neue Normal. Ich bin ein bisschen jetzt abgehängt von der Realität, aber ich glaube, es kommt wieder.
Dann ist die Frage, wäre das ein Schock? Jetzt haben wir natürlich als Aktionäre dann die Inflation ja, in gewisser Weise auch im Depot, weil die Unternehmen verdienen ja auch die Inflation wieder rein. Klar, besteht das Risiko einer Wirtschaftsabschwächung oder Krise, wenn die Leute sich nichts mehr leisten können oder einfach weniger Geld ausgeben. Aber grundsätzlich hat das für Sie Schockpotenzial oder eigentlich den Schock haben wir ja schon hinter uns. Also jagt das wirklich noch jemand jetzt ins Bärenlager panisch?
Ja, da passieren noch einige merkwürdige Dinge am Zinsmarkt. Also ein Effekt ist eben Inflation. Ich weiß nicht, warum wir noch weiter die Zinsen senken müssen. Eigentlich könnten sie da bleiben, wo sie heute sind. Denn wir verschenken alles Pulver, das wir für die Inflationsbekämpfung eigentlich bräuchten. Also eigentlich müssten wir vielleicht 2 Prozentpunkte höher stehen, damit die Zentralbanken etwas Luft haben, entweder zum Gas geben oder zum Inflationsbekämpfen. So, wenn die Inflation ansteigt, dann muss gedämpft werden, dann steigen die Zinsen. Das tut weh. Und ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch mit Wirtschaftsvertretern, die sagten, vielen Firmen geht es viel schlechter, als sie glauben. Gerade die Zulieferer in der Autoindustrie, die wissen noch nicht, dass sie pleite sind, weil ihre Zahlen nicht sauber sind. Da kommt noch mal eine große Welle und dann kann ich die Zinsen nicht anheben. Und dann gehe ich mit den Zinsen runter und dann gibt es wieder mehr Inflation. Also das ist ein teuflisches Spiel. Das betrifft einerseits die Binnenkonjunktur in Europa und bei den Amerikanern ein ähnliches Spiel. Wenn die Zölle hochsetzen, würgen sie die Wirtschaft ab. Das ist ja wie eine Steuer. Dann verlieren vielleicht die Ausländer wegen der hohen Schulden der Amerikaner das Vertrauen in die Währung, kaufen nicht mehr so viel amerikanische Staatsanleihen. Damit die wieder gekauft werden, müssen die Zinsen hoch, um das anzutreiben. Das treibt die, das wirkt die Konjunktur wieder ab in den USA. Also es ist ein Teufelskreis. Und das, die Realität ist dummerweise, die Rechnungen werden immer bezahlt. Die Frage ist nur von wem. Also wer ist derjenige, der am meisten darunter leidet? Und Inflation ist deswegen so populär, weil man ja gar nicht sieht, wo sie herkommt. Es ist keiner schuld. Und das ist sozusagen eine schleichende Enteignung, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich kommen wird. Und man kann keinen verantwortlich machen. Darum fällt es so leicht.
Das klang jetzt gar nicht so bullisch, aber sie bleiben trotzdem voll investiert und bauen jetzt auch keine Cash-Reserve auf, falls es dann mal vielleicht schlechter laufen sollte im kommenden Jahr.
Vielleicht dann im Februar. Vielleicht, wenn die Trump-Intronisierung stattgefunden hat, dass wir dann sagen, okay, jetzt haben wir einen Gipfel der Hoffnung. Ab jetzt kann es eigentlich nicht mehr deutlich besser werden. Na, der Grund, warum ich nicht viel mache, nicht viel Cash aufbaue, weil die Firmen, die wir haben, in Trends drinstecken, die fundamental ganz stark sind. Das ist meine drei alten Themen. Das eine ist dieser Trend eben künstliche Intelligenz, Rechenzentren. Der ist unglaublich stark. Der zweite Trend Gesundheit. Also was ich von neuen Medikamenten höre, neuen Entwicklungen, ist auch unglaublich. Da hat der Staat auch wenig zu sagen. Ein bisschen schon, aber die Gesundheit ist etwas, was jeder braucht und haben möchte. Und das ganze Thema Infrastruktur, wenn ich jetzt von Dunkelflaute höre in Deutschland, dann weiß ich, dass die Stromnetze ausgebaut werden müssen, die Stromspeicher, die Anschlussstellen und so weiter. All das sind Themen, an denen komme ich nicht vorbei. Und darum glaube ich, dass Infrastruktur der dritte große Treiber sein wird in den nächsten Jahren. Bisschen beeinträchtigt durch die Politik, aber nicht besonders viel.
Infrastruktur, wir müssen ja auch nur uns umblicken. Es ist jetzt noch nicht katastrophal, aber ich glaube, die meisten Leute merken es an allen Ecken und Enden, da muss was getan werden. Da ist lange nichts getan worden und es hat ja auch Mario Draghi schon vorgerechnet. Da sprechen wir wirklich über Milliardenbeträge, die sprengen ja eigentlich jedes Vorstellungsvermögen. Also da müsste doch in den nächsten Jahren Geld verdient werden, wie verrückt. Wer profitiert da am Ende? Weil da muss es ja viele und vor allem mächtige Gewinner geben.
Ja, leider kann ich die Frage nicht genau beantworten, weil ich nicht alle Aspekte so gut kenne. Aber eine Sache ist ganz sicher, die Stromseite ist sicher. Also jetzt werden die Windräder installiert, jetzt wieder Nordsee, glaube ich, wieder 4 Gigawatt oder so, große Kapazitäten. Und der Strom schafft es nicht, nach Bayern zu finden, von der Nordsee her. Also die Stromleitungen sind ein großes Thema. Stromspeicher, ganz großes Thema mit den großen Batterien. Ich höre zum Beispiel von einem Projekt Redox-Batterien, wo eben dann Flüssigkeiten hin und her gepumpt werden und darin praktisch die Energie gespeichert wird. Und lese wiederum Artikel, dass die nicht angeschlossen werden können, weil es nicht genügend Anschlussstellen gibt, um den Strom ins Netz reinzuleiten. Da brauche ich Trafos. Trafos werden von den Firmen wie ABB und Schneider und Siemens geliefert. Kupfer ist aber, die Lieferzeiten sind unendlich lang. Mehrere Jahre braucht es, bis die da sind. Das ist sozusagen der elektrische Teil der Welt. Wasserstoffversorgung, sowohl Salzgitter als auch ThyssenKrupp bauen ja Stahlwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Ich weiß nicht, ob die auch mit anderen Techniken betrieben werden können, aber Wasserstoff wäre eigentlich ideal. Also ideal, um das Eisenerz von seinem Oxid zu befreien. Dazu brauche ich eine Wasserstoffwirtschaft. Und ich gucke mir die Projekte an, die sind alle winzig, die wir hier haben. Da mal eine Demo-Wasserstoffanlage, da mal eine. Die müssen in ganz großen Stil her. Brennstoffzellen sind ein Thema. Dann natürlich die reine Physik. Ich brauche Kraftwerke, also für die ganzen Rechenzentren und AI-Rechenzentren. Da muss Strom her. Ich weiß noch, als ich im Studium ein Kernkraftwerk mir angeschaut hatte, in Betznau in der Schweiz, da war ein Kraftwerksblock 350 Megawatt und die hatten zwei Blöcke. Und darum habe ich so eine Vorstellung, wie groß sowas ist. Das, was jetzt die großen Googles und Microsofts bestellen, sind Kraftwerke von 1 Gigawatt. Also 3 Kraftwerksblöcke, nur um das Rechenzentrum zu betreiben. Diese Kraftwerke müssen gebaut werden. Das kann man konventionell machen. Man kann es aber auch mit Atomkraft. Da gibt es nur wenige Anbieter, die das bieten. Eben die alte Westinghouse ist das, die jetzt bei der Cameco untergekommen ist. Kraftwerk, ich brauche die Gebäude dazu, ich brauche die Racks dazu. Dann komme ich in die Bahntechnik rüber, Transportwesen. Natürlich kommt die E-Mobilität, auch nicht in Deutschland. Die Bahnerneuerung, digitale Güterzugkopplungen, überall passieren interessante Dinge. Ich habe leider nicht einen kompletten Überblick, aber man kann dann in einzelne Branchen reingucken und sich fragen, wer lebt eigentlich, wer profitiert von der digitalen Güterzukopplung, welche Firmen sind das und wird das dann auch rausfinden.
Wann hatten Sie denn zuletzt, Sie sprechen ja gerne so von so einem Wow-Effekt oder von so Wow-Aktien, was war Ihr letzter so Heureka-Moment-Wow-Effekt?
Das war BNT 327. Wird Ihnen was sagen? Es ist BioNTech. BioNTech hatte neulich Investoren.
Ja, okay.
Und die haben ja, das ist immer BNT, das ist ein BioNTech und dann kommt eine Nummer da hinten dran. Manchmal kommt ein Schrägstrich, da kommt der Co-Entwickler, der von dem das kommt oder so. Also manchmal hat man so Doppelnamen. Dann ist es auch leicht verständlich, was das bedeutet. Und die fangen mit 300 an, die Nummern bei BioNTech. Ich glaube, 311 ist das erste vielversprechende, 316, 327. Und die haben neulich Investorentag in New York gehabt. Ich konnte leider nicht hin, ich wäre auch hingefahren. Passte gerade aber nicht an dem Tag. Und dann lese ich in der Präsentation nach, dass sie für BNT 327 zum einen ihren chinesischen Know-how-Lieferanten gekauft haben, ich glaube für 1 Milliarde, 19 klinische Erprobungen parallel planen. Jetzt ist das ja häufig so in der Pharmaindustrie, dass man so ein neues Medikament hat und dann dauert das ja Jahre, bis die Erprobung durch ist. Und wenn es nicht läuft, und das macht man dann an besonders schwer kranken Patienten, wo als letztes Mittel der letzten Wahl, und dann klappt es eben nicht und dann wird die Entwicklung eingestellt. Vielleicht hilft es in früheren Phasen, aber man probiert es gar nicht mehr aus, weil es ja an der einen Stelle nicht geklappt hat und das Programm wird eingestellt. Wenn ich das aber parallel mache, wie BioNTech das macht, an verschiedenen Stellen das gleiche Medikament in verschiedenen Anwendungen, da kommen immer ein paar durch. Und wenn ich jetzt 19 verschiedene Erprobungen habe, ich sag mal, wenn da 3 Krebstherapien rauskommen, denke ich mal, das hat sich nur wirklich gelohnt. Und das war so ein Wow-Moment, den ich hatte vor einem Monat etwa.
Also BioNTech, die Aktie, die sich zuletzt sozusagen umgehauen hat. Welche haben Sie denn zuletzt gekauft? Was ist denn zuletzt jüngst in Ihr Depot gewandert? Sie haben ja jetzt auch was Spannendes Neues und zwar handelt es sich da um den Small Diamonds Fonds.
Ja.
Also Was haben Sie zuletzt gekauft?
Machen wir das in zwei Teile. Erstmal die Aktien, also Small Diamonds macht ja der Kollege Hudek, die ich selber gekauft habe. Das letzte Spannende war die Essilor Luxottica.
Ah, Brillen.
Brillen, ja klar. Der größte Brillenglashersteller, glaube ich, oder markengebundene Brillenglashersteller der Welt. Und die machen eben auch die schicken Sonnenbrillen, so Ray-Ban. Ist nicht ganz mein Stil, aber viele Menschen mögen das sehr. Und da war ich neulich, ich hatte Zeit, ich war in Wien auf der Kärntner Straße, da ist so ein kleiner Laden und da waren Ray-Ban-Brillenfenster. Ich gehe da rein, setze mir eine auf, ich habe mal Musik, also ich höre Musik, wo kommt die her? Die kommt über den Bügel ins Ohr. Ich könnte auch mit dem Gerätchen sprechen, wenn mir jemand zuhören würde, aber das wird auch noch umgesetzt. Und dann mache ich einmal Klick oben drauf, die Verkäuferin ist auf dem Foto drauf, ich klicke zweimal und ich mache ein kleines Video, wie ich da im Laden stehe und mir diese Brille da an den Kopf halte. So, und dann.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum Card erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum Card und sammle wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Erzählen mir andere Leute oder ich, wie toll das Ganze ist, die das schon ausprobiert haben. Und wiederum gucke ich dann ein YouTube-Video, wie der Zuckerberg von dieser Zusammenarbeit mit Essilor Luxottica schwärmt, wie gut die sind und wie gut die das umsetzen, was er an Vorstellungen hat. Und da denke ich mal, das ist wahrscheinlich die nächste Generation der der audiovisuellen Wahrnehmung, weg vom Tablet, weg vom iPhone, hin zu der brillenintegrierten Lösung. Und wenn ich da noch einen kleinen Projektor mir vorstelle, den man noch ein Bild reinprojiziert, dann ist es, wenn man die neue Welt da. Das ganze Ding ist nicht unangenehm. Es sieht, mir gefällt sie nicht, aber es sieht nicht porthässlich aus. Manche Leute mögen den Stil. Kostet nicht viel, 350 Euro. Und da denke
ich wollte gerade fragen, was das ungefähr kostet vielleicht.
350, ja.
Das ist ja noch erschwinglich.
Ja, ich brauche noch ein iPhone, damit der, irgendjemand muss das ja auch hochfunken, da diese Information. Und es soll integriert werden, dass ich ein Suchsignal an Google abgebe. Wo bin ich hier gerade oder was für ein Gebäude ist das vor mir? Das kommt alles in den nächsten Jahren. Und das ist, glaube ich, ein gigantischer Durchbruch, der kommt, der noch ganz klein bei EssilorLuxottica drin ist. Es ist eh eine gute Firma. Mit diesem Technikaspekt noch dazu ist für mich eine sehr gute Firma.
Da sind wir schon beim Thema Europa. Da gibt's ja eigentlich viele tolle Firmen, die jetzt auch günstiger geworden sind. Man muss sich ja nur mal die Dickschiffe ASML anschauen, LVMH, auch mit dem schwierigen, ja generell Luxus schwierig, sicherlich auch wegen China. Können wir auch noch gleich drüber sprechen, sie sind ja bullisch für China. Bieten sich in Europa gerade Chancen oder wird Europa auch 2025 wieder hinterherlaufen, hinter den Amis?
Ja, so. Also in Summe bin ich nicht zufrieden. Und speziell bin ich sehr unzufrieden mit drei großen Bereichen. Das ist einmal die Autohersteller. Es ist die ganze Stahlproduktion und die chemische Industrie. Das sind so die drei Bereiche, die wirklich leiden. Und da hängen ja Zulieferketten dran, die sehr, sehr tief sind. Also halb Deutschland lebt ja von der Autoindustrie. Und es tut mir auch leid, aber die können nichts dafür, dass die Politik so unklare Vorgaben macht. Ich fange mal an mit den Autoherstellern. Ich hätte vor Jahren mal gesagt, die deutsche Autopolitik wird in China gemacht. Am Samstag bin ich noch vorbeigegangen an dem BYD-Laden hier in Frankfurt. Bin dann rübermarschiert zu Lucid, das ist ein amerikanischer Auto, Elektroautohersteller. Und ganz in der Nähe sind die Koreaner mit Genesis und NIO und so weiter. Also diese neuen Wettbewerber machen sich breit im Stadtbild. Und die Großen versuchen natürlich hinterherzukommen. Aber dann fängt Folgendes an, dass der Preiskampf kommt. Der BYD-Wagen, der ist einfach günstig und bietet super viel. Und an der Stelle kommen plötzlich die Europäer ins Schwitzen, weil für Luxus nicht mehr so viel Geld bezahlt wird. Also auch wenn die sich Mühe geben, es fällt ihnen sehr, sehr schwer, Schritt zu halten. Und bis sie alle Fabriken umgerüstet haben, gegen die Wünsche der Gewerkschaften, werden Jahre vergehen. Manche Fabriken werden einfach nicht mehr gebraucht, weil die Wertschöpfung nicht mehr so hoch ist. Also das ist so ein Bereich, wo ich skeptisch bin. Zweiter Bereich, Stahlindustrie. Leute, wenn das Wasserstoffnetz sich 3 oder 5 Jahre verzögert, kann man nur dicht machen, oder? Ich weiß gar nicht, was jemand, der gerade einen neuen Hochofen insetzt, was er machen soll ohne den grünen Wasserstoff. Also er baut, gibt 1 Milliarde aus oder 2 und steht dann da mit seinem Stahlwerk, das immer noch nach alter Technik arbeiten muss. Das darf nicht wahr sein. Und die Chemie natürlich, wir sehen das einerseits in der, was für eine Übernahme war das nochmal, Covestro, die Übernahme durch Abu Dhabi. Die Chemie wandert dahin, wo Strom billig ist oder die Rohstoffe billig sind. Das wäre dann eben in den Nahen Osten oder nach China. Und das nächste Werk von BASF entsteht eben in China. Also das ist der Trauerbereich, der wirklich keinen Spaß macht. Und daneben gibt es viele, viele Midcaps, die einfach gut sind. Ob das, ich nehme mal 2 ganz triviale Firmen, eine Schott Pharma oder eine Gerresheimer Glas, die Ampullen machen für die Impfstoffe. Ja, ein super Geschäft. Haben Durchhänger jetzt, aber ist doch gut dann.
Schott Pharma läuft ja richtig schlecht. Also gut, da bietet sich ja vielleicht eine Chance. Auch, aber warum sieht der Markt das dann nicht? Ist das einfach, liegt das am Standort oder?
Nee, das ist der Corona-Buckel.
Okay.
Wir hatten so einen Hochlauf. Nach Corona ging das mit Pharma ganz steil nach oben. Dann hatte jeder die Lager voll. Und auch die Chinesen hatten ganz viel die Lager voll gefüllt. Und dann kommt einfach jahrelang keine Nachfrage mehr. Und dann sind die Aktien alle abgestürzt. Und bei Schott war es speziell das Problem, dass sie zwischen alles ist okay und wir haben ein Problem, nur wenige Wochen hatten, wo man sich immer fragt als Investor, haben die ihre Zahlen und ihre Lieferkette und ihre Kunden im Griff? Und da kam das ganz tiefe Misstrauen eben her. Dann Firmen wie Jenoptik zum Beispiel. Bei Jenoptik denke ich immer erstmal an Radar fallen, aber die machen sind ganz wesentlich auch für die Computerchip-Industrie. Dann habe ich einen ganzen Bereich Leistungselektronik, das ist die Infineon zum Beispiel. Wir sehen die immer als Autozulieferer, aber eigentlich sind sie, machen sie Leistungselektronik, und diese neuen Rechenzentren, die entstehen, da sind sie überall mit dabei. Ja, also das ist eine tolle Wachstumsfirma, die Aixtron aus Aachen, die die Beschichtung macht, auch für die Chipindustrie. Wir haben sehr, sehr viele kleine Juwelen, die Sartorius, kennen wir natürlich, die Carl Zeiss, Meditec und ähnliche Firmen. Also wir haben einige absolute Spitzenfirmen, die auch nicht zu teuer sind.
Wo Sie auch einen Blick drauf haben, bevor wir zu China kommen, gehen wir schon mal nach Asien, Japan. Da sehen Sie auch große Chancen. Zum Beispiel Sumitomo Forestry ist eine Aktie, die mir aufgefallen ist. Baugewerbe. Was machen die genau und generell, was finden Sie in Asien? Ist Asien richtig, aber in Japan spannend und warum?
Ja, also Sumitomo Forestry fällt ein bisschen raus, sind super nachhaltig, weil sie ihre eigene Wälder seit 300 Jahren anbauen. Sie beliefern die amerikanische Bauindustrie mit Holz und sind billig einfach. Das ist eine ganz simple Geschichte. So Favoriten ich habe, ist die ganze Computer-Roboterisierung der Welt. Da gibt es natürlich Firmen wie Yaskawa und wir haben eben die Daifuku. Mhm. Die habe ich besichtigt in Japan und das ist spannend. Wenn man heute bei Amazon bestellt oder bei Textilien, vielleicht bei Zando, ich weiß nicht genau, wer was im Einsatz hat, aber die kommen auch so, entweder die Päckchen kommen irgendwie aus irgendwie Fächern rausgefallen, die Sachen müssen irgendwie sortiert werden, die Kleidung läuft auf Trägern und Hängeware ist das, und dann kommen die aus verschiedenen Ecken und müssen an die richtige Stelle. Dafür die Logistik zu machen, das macht Daifuku. Auch an Flughäfen die Förderbänder und eben auch ganz interessant in der Chipindustrie. Wenn die Chips von einer Bearbeitungsstelle zur nächsten gehen, das macht Daifuku. Was man in Japan findet, ist einfach super Technologie, attraktive Bewertungen, sehr fleißige Menschen, sehr sorgfältige Menschen. Also das ist so ein Hoch-Hightech-Zentrum zu einer im Moment der recht günstigen Bewertung. Ich habe auch die Kurita Water.
Mhm. Die ist sehr spannend, ja.
Ja, also es ist einfach, ich dachte mal, was soll ich da? Klärwerke ist ja schon interessant, aber so ein Portfolio will ich da, so ein Klärwerkhersteller. Und dann war ich in dem ganz neuen Forschungszentrum von Daifuku, von Kurita, Entschuldigung. Mhm. Und es war wie ein Universitätsgebäude. Also mal von der Beleuchtung her, von den offenen Räumen, von den Laborausrüstungen, die man da gesehen hat. Nichts hat gerochen. Also da war ein Klärwerk im Gebäude, man hat nichts gemerkt. Und der spannende Part kommt eigentlich bei der Computerindustrie und auch in der medizinischen Industrie. Ein Virus, der hat einige Nanometer Größe. Das ist ziemlich klein. Also erst nochmal ein Millimeter, dann kommt ein Mikrometer, dann kommt ein Nanometer. Und ein Mikrometer ist 50 Haare. Also ich bin da beim 50.000stel eines Haares. So, und die machen, die filtern Wasser so rein, dass weder ein Virus durchgeht, noch irgendetwas anderes in der Größe. Und damit kann man zum Beispiel die Computerchips reinigen, bevor die nächste Beschichtungslage da drauf kommt. Das ist absolutes Hightech und hat mit Kläranlagen recht wenig zu tun. Da denke ich einfach, super Firma, ohne die geht's auf der Welt nicht, die möchte ich haben. Das sind so drei Beispiele für tolle japanische Firmen.
Bereitet Ihnen der Yen noch in irgendeiner Weise Sorgen? Der hat ja dieses Jahr große Schlagzeilen gemacht. Gerade im August haben ja viele gesagt, das war hier der Yen sozusagen der Hauptauslöser. Lassen wir mal dahingestellt, ob es das war oder nicht. Aber ist das was, wo Sie sagen, das könnte nächstes Jahr auch nochmal Bauchschmerzen bereiten?
Ja, könnte, aber was soll's kommen? Also ich will die Firma ja haben und ich will nicht die Währung kaufen, ich will die Firma zu einem guten Währungsumfeld kaufen. Und mit einem schwachen Yen können die Japaner sich super exportieren. Und ich habe zwei Firmen für nächstes Jahr auf der To-Do-Liste. Ich fahre Ende Februar wieder nach Japan. Ich möchte mir unbedingt die Sysmex mal vor Ort angucken. Die machen Blutanalysegeräte, Weltmarktführer. Und ich möchte mir die Hamamatsu angucken. Mhm. Wenn heute am Frankfurter Flughafen die Abfertigung besonders schnell geht, Sie wissen ja, das werden die neuen Durchleuchtungsgeräte installiert und man kann die Flüssigkeit drin lassen, dann ist da Technik von Hamamatsu drin. Und ich möchte einfach wissen, was machen die sonst noch alles? Also da gibt's Hightech-Firmen in Japan, die wirklich einfach großartig sind.
Sehr, sehr spannend. Ich war dieses Jahr auch in Japan, also das ist generell ein faszinierendes Land. Also das ist schon, und gerade wenn man die Deutsche Bahn gewohnt ist, das ist auch ein, ja, ist wirklich ein Erlebnis.
Ja, wenn man da nicht an der richtigen Stelle in der Schlange für den Zug steht, der wartet keine 10 Sekunden. Nee, wenn man nicht drin ist, ist man nicht dabei.
Du bist fast schon ein Space Shuttle-Gefühl, so ein japanischer Zug im Vergleich zur Deutschen Bahn. Cabios, eine Aktie, da kamen so viele Fragen immer wieder. Die war ja mal fast, ja, man kann schon sagen, gehypt, gerade auch während Corona, nach Corona. Dann ist sie böse abgestürzt, hat sie sich zuletzt erholt. Sind Sie denn da noch investiert?
Ja, wir sind noch investiert und haben natürlich die Zweifel, die auch jeder hat. Wir haben uns die Technologie ja angeguckt, im Januar letzten Jahres war es, glaube ich, und haben die großen Bottiche gesehen und diese Popcorn-Maschine, das ist die Geräte, die Maschine, die aus dem Polyethylen oder aus den Flaschen so kleine Schaumstoffkügelchen macht, die wiederum gut zerlegt werden können. Wir haben die Endresultate gesehen, das war eine klare Flüssigkeit und ein weißes Pulver. So, das ist so die eine Seite. Wir haben dann ein bisschen recherchiert mit den Partnern, um die es geht. Also L'Oreal zum Beispiel ist dabei, Puma ist ein Partner, Patagonia, alle, die nachhaltige Kleidung herstellen wollen. Und jetzt das große Thema ist einfach der Neubau der Fabrik. Das muss eben eine große Anlage werden, die so 300 Millionen etwa kostet. Das ist viel Geld. Der französische Staat gibt Geld dazu. Und jetzt ist die Frage, wer bezahlt den größten Teil der Rechnung für die Fabrik? Und das ist eine Unsicherheit, die im Moment herrscht. Ganz glücklich bin ich nicht. Der Vorstandsvorsitzende, Herr Landon, sagte uns im Gespräch, sie verhandeln einfach nur um die besten Konditionen für diese Fabrik. Er sagte, er hat Angebote auf dem Tisch, er braucht nur zu unterschreiben. Er hat aber noch nicht kommuniziert, dass er unterschrieben hat. Ich glaube, wenn das kommt, geht der Bau der Fabrik auch planmäßig weiter. Und er hatte gesagt, vor Weihnachten wird es noch passieren. Ich hoffe, dass es jetzt kommt.
Probleme, also das wäre ein Befreiungsschlag. Aber was könnte schieflaufen? Ja. Also, dass das Ding nie gebaut wird? Oder
Und dann ist der Preis natürlich ein großes Thema. Recyceltes Polyethylen ist teurer als Polyethylen, das ich aus Öl direkt mache. Recycelt ist etwa 2000 Euro pro Tonne. Ich glaube, direkt aus Öl 800. So, da brauche ich aber Kunden, die das akzeptieren, dieses super saubere Polyethylen. Und da brauche ich eben Luxusmarken. Und die haben aber unterschrieben, dass sie arbeiten wollen mit Cabios. Ich hatte auch gefragt, warum geht er nicht zu Hennes und Mauritz oder Zara? Nein, die wollen mit dem oberen Preissegment beginnen. Und auch das ist schlüssig. So, jetzt ist aber eine Frage der Zeit, bis die Fabrik wirklich steht, läuft, produziert und die Nachfrage entsteht. Und das ist einfach eine Winterphase, die wir da durchmachen.
Also Sie sind skeptisch und unzufrieden, aber die Chance ist nach wie vor sehr groß und Sie bleiben dabei. Mhm. Also Sie werden jetzt auch Ihre Meinung wahrscheinlich kurzfristig nicht ändern, oder? Da müsste dann schon was gehörig schief gehen.
Ja.
Sehr schön. Kommen wir zu China.
Den Small Diamonds, wollen wir den noch kurz ansprechen?
Gerne. Ich habe hier so viele Sachen stehen. Gut, dass Sie...
Ja, den haben wir gerade ein bisschen zur Seite gelegt.
Stimmt, ja, das... gerne. Was dafür Perlen reinkommen.
Small Diamonds, das hört sich ja richtig gut an, oder? Das ist ein richtig schöner Begriff.
Den haben vielversprechend unsere Kunden, auf jeden Fall.
Ja, unsere Kunden haben den gewählt. Wir hatten verschiedene, das eine war der Seneca-Fonds oder der Compounder. Und dann kam jemand aus uns und sagte, Small Diamonds hört sich gut an. Und wir haben unsere Kunden gefragt und die haben ganz klar gesagt, Small Diamonds ist der beste Name. So, also Small Diamonds, das sind die kleinen, unentdeckten Diamanten, die man auf der Welt findet. Der Kollege David Hudek, der den Fonds machen wird, der beschäftigt sich gerne mit 100-Baggern. Also Firmen, die von ganz klein bis ganz groß werden. Und er hat eine lange Liste von Firmen, die er gefunden hat, die vollkommen unauffällig einfach ihren Wachstumsweg gehen mit rund 10% pro Jahr Buchwertsteigerung. Firmen, deren Namen wir nicht kennen und auch deren Produkte wir nicht kennen, weil die so langweilig sind. Und da hat er jetzt,
haben Sie da ein Beispiel vielleicht, eins mal, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt?
Ja, also eine Firma, wie gesagt, die mir nicht sagt, Latham, ein englischer Holzanbieter, Holzhändler, Kursgewinnverhältnis 10, glaube ich, und ganz schädige Wachstumsentwicklung und interessiert sich keiner dafür. Ne?
Habe ich auch noch nie gehört, ne?
Ja, und da gibt es, also bei 8 von 10 weiß ich nicht, was die machen. Aber Kollege Hudek weiß es. Und wenn ich die jetzt zusammenpacke, da habe ich natürlich ein Kursschwankungsrisiko. Aber am Ende des Tages werde ich wissen, dass sie in ihrer Langeweile ihre 10% pro Jahr dann doch abliefern werden. Vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber so irgendwo auf diesem Pfad, wenn sie irgendwo laufen. Und die gewinnen keinen Schönheitswettbewerb, aber es sind kleine Diamanten, die unauffällig sind und die aber in Summe dann doch einen Wert haben. Das ist die Story dahinter.
Sehr spannend. Da bin ich wirklich gespannt, was da das für Unternehmen dabei sind. Aber ja, das ist ja das Schönste, wenn man dann Unternehmen entdeckt, die man noch nicht kennt und viele andere Anleger auch nicht. Das ist ja wirklich genau das, was was sie auch faszinieren. Ich glaube, das kommt auch bei den Zuschauern immer rüber, dass sie da immer noch diese Freude haben, wenn sie neue Aktien entdecken. Also ich finde das mal ganz bewundernswert. China, gibt's da kommendes Jahr viel zu entdecken? Also ist ja die große Frage, war das der Befreiungsschlag dieses Jahr oder ist es einfach nur ein Strohfeuer und das war's schon? Wann schafft China endlich diesen, was ja auch so wichtig wäre für europäische Unternehmen? Wir sehen es ja, Luxusbranche, sehr viele leiden darunter. Auch Kosmetik und so weiter und so fort. Also wann schafft China endlich wieder in die Gänge zu kommen?
Ja, die Frage ist fast falsch gestellt. Sie sprechen
sind die westlichen Lieferanten. Sind sie schon in den Gängen? Ist China schon wieder in den Gängen, oder?
Nee, die Frage ist, werden wir daran teilhaben, wenn es China besser geht? Das haben Sie gerade unterstellt. Das wird aber wahrscheinlich nicht so sein.
Eine Hoffnung.
Was ich im Mai bei meinem letzten Besuch da gelernt habe, ist, dass die Chinesen sagen, wir haben auch eigene gute Produkte. Mhm. Und jetzt diese Abkehr von den westlichen Produkten, das ist etwas, was wir als Exporteure natürlich spüren. Bei den Luxusartikeln, bei der zweiten Reihe auf alle Fälle, bei der ersten Reihe ist der westliche Appeal immer noch da. Aber dass Mercedes von manchen Automodellen null verkauft in China, ist einfach ein Zeichen, dass die Chinesen sagen, das können wir selber und wir können es besser. Und sobald dieses Selbstvertrauen stärker wird, wird das den Chinesen gut tun, aber nicht dem Westen. Also da müssen wir wirklich unterscheiden, wer profitiert. Mhm. Ich werde dieses Jahr zweimal nach China fahren im ersten Halbjahr. Einmal in die industrielle Fertigung mal reinschauen dort und einmal auf eine Konferenz gehen. Und was ich hoffe zu sehen, ist, dass diese Erleichterungen am Immobilienmarkt dazu führen, dass die Chinesen ihr Geld wieder gerne am Kapitalmarkt anlegen. Wir hatten ja gesagt, sobald die Immobilien stabilisiert sind, die großen Überkapazitäten vom Markt genommen werden, hat der Private das Gefühl, dass eine Immobilie wieder sicher ist und kann auch sein freies Vermögen wieder riskanter, also in Aktien anlegen. Und das müsste jetzt dann, wenn ich wieder hinfahre, ein Jahr später praktisch, müsste man sehen, dass das Wirkung zeigt. Also darauf hoffe ich. Losgelöst davon sehe ich so ein bisschen in China einen Hort der Stabilität. Jetzt schimpfen wir natürlich gerne über China. Es ist eine Diktatur des Volkes, aber dieser Volkskongress, der wählt nicht wirklich demokratisch. Und die Regierung wirft man nicht so leicht raus. Das kann man als Demokratiefreund nicht mögen, aber es sorgt für Stabilität in dem Land. Und wenn ich mir jetzt das Chaos auf der Welt anschaue, wo wir nicht sicher sind, welche Regierung kommt in welchem Land, könnte China ein Hort der Stabilität werden im nächsten Jahr. Weil da alles, wir wissen schon, wie es weitergehen wird. Und man kann sich darauf verlassen, dass da in der Konstellation sich nichts ändern wird. Dann haben wir einen riesen Binnenmarkt. Die Chinesen haben, ich meine, der Autoabsatz in China ist wesentlich größer als der in Europa, an Stückzahlen gesehen. Die finden Europa auch gut, aber der asiatische Markt und der chinesische Markt ist einfach sehr, sehr groß. Und allein aus der Binnenkonjunktur heraus kann das Land stabil laufen. Also das gibt mir das Gefühl, dass China auf alle Fälle nicht stark fallen wird und viel Hoffnung in sich hat.
Das spricht ja, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen in die Richtung denken, China macht sich unabhängiger von der Welt, hört man ja gerne. Ich habe jetzt auch schon öfter Stimmen gehört, dass sogar manche Experten halten es sogar für möglich, dass China eigene Luxusmarken etablieren wird. Sag mal, es geht einfach nur ein bisschen so in die Richtung. Dann wäre es gut für China, dann wäre es aber ja für gerade für Europa wahrscheinlich eine Katastrophe, oder?
Ja, also wir werden gebeutelt. Wir werden bei den Autos gebeutelt, weil die Chinesen sagen...
Ja, da spürt man es ja schon extrem, ja.
Bei den Luxusartikeln werden wir gebeutelt, bei der Chemieindustrie werden wir gebeutelt. Und dann kommt der Herr Trump und sagt, ich mache eine Zollmauer für chinesische Produkte. Und die werden aber weiter produziert. Und wo gehen sie hin? Mit Rabatten gehen sie nach Europa. Und die überschwemmen hier den Markt. Das ist ein wahrscheinliches Szenario. Es wirkt antiinflationär, aber es macht hier die Industrie auch kaputt. Und den Chinesen ist das egal, ob wir hier kaputt gehen dabei. Hauptsache, sie verkaufen ihre Waren. Also das wird hart für die Europäer.
Das wird hart. Lassen Sie uns zum Abschluss noch ganz kurz über den Standort Deutschland sprechen. Sie haben schon über einige deutsche Unternehmen heute gesprochen, die ja attraktiv sind, günstig bewertet sind, auch ein attraktives Feld haben. Aber wenn man mal auf die größeren blickt, also Standort Deutschland und dann eben die Klassiker Autobauer, Bayer, BASF und Co. Wie schätzen Sie das ein? Und vor allem haben Sie Hoffnung, Sie haben es vorher schon skizziert, dass vielleicht unter Merz es besser werden könnte, aber glauben Sie wirklich, dass das ein Befreiungsschlag wird im Februar?
Ich wünsche es mir. Ich sehe, dass Merz immer mehr zum Softie wird. Er hatte mal sehr klare Forderungen und das wird immer ein bisschen weicher und abgeschwächter. Dass Lindner ein bisschen in die Bresche reingeht und so ein bisschen die aggressiveren Forderungen aufstellt. Und Merz hat wohl auch mal vor kurzem gesagt, er muss innerhalb der ersten Wochen seiner Amtszeit alle Maßnahmen auf den Weg schieben, damit die überhaupt noch eine Wirkung zeigen. Also um aus einer Abwärtsspirale wieder hochzukommen, braucht es Jahre. Das heißt, was er jetzt als erstes anpacken würde, würde er erst in ein paar Jahren seine Wirkung zeigen. Also davon müssen wir ausgehen. Und es muss klar und deutlich sein, wenn das verwaschen daherkommt, das, was Merz umsetzen möchte, dann werden die Firmen Exodus anstreben und die Zulieferer werden kaputt gehen dabei. Die Maßnahmen, die man ergreifen könnte, sind recht simpel, meiner Ansicht nach.
Und zwar?
Also jeder, mit dem Sie reden, wird 5 gute Maßnahmen haben, wenn man sie aus ihm rauslockt. Ich fange mal an mit so einem Thema Krankheitstage in Deutschland.
Deutschland, da sind wir ja Weltmeister mittlerweile oder sehr weit vorne auf jeden Fall.
Wir waren mal Weltmeister in der Tüchtigkeit, das ist lange, lange vorbei. Ich nehme mal dieses eine Thema raus. Wenn ein Angestellter im neuen Job als erstes fragt am ersten Tag, wie viele Krankheitstage darf ich denn nehmen, ist das ein Zeichen, dass irgendwas richtig faul ist. Dass die Krankheitstage missbraucht werden als Urlaubstage, dass das Working from Home eigentlich nicht produktiv ist. So Kündigungsschutz, ein Thema. Ich kenne die Schweiz ja gut, ich habe ja auch da studiert und kenne den Arbeitsmarkt da ganz gut. In der Schweiz ist der Kündigungsschutz minimal, aber jeder findet einen Job. Denn ich weiß, ich kann jemand reinnehmen in die Firma, ich werde ihn auch wieder los. Eine Firma, die ein riskantes Geschäftsmodell hat oder also ein forschendes, die kann so jemand nicht reinnehmen, weil sie nicht weiß, wird er arbeiten, wird er krank feiern, ist er schwerbehindert und unkündbar. Eine Firma, die Risikoinvestitionen macht, Venture Capital, kann es sich gar nicht leisten, deutschen Arbeitnehmer reinzuholen. Das sind auch so Dinge, an denen kann man rumbasteln, Kündigungsschutz erleichtern. Ich glaube, der Arbeitsmarkt wird besser dadurch, nicht schlechter. Dann haben wir solche Themen wie das Bürgergeld, wo sich Herr Heil maßlos um Milliarden verschätzt hat. Und da auch ganz einfache Regeln, kommst du dreimal nicht zum Amt, gibt es kein Bürgergeld mehr. So simple Geschichten. Wenn du zu faul bist, zum Amt zu kommen, ist das Amt zu faul, dir das Bürgergeld zu zahlen. Das würde 99% der Deutschen dem Gerechtigkeitsgefühl entsprechen. Das sind so Dinge, die plausibel sind und die man relativ schnell umsetzen könnte.
Aber da müssen wir wahrscheinlich noch fundamental ran, oder? Also die Bürokratie sagt jeder, Sie haben es vorher schon angesprochen, radikal mit der Kettensäge, das ist ja mittlerweile en vogue. In der Theorie natürlich einfach, in der Praxis schwer umzusetzen, aber wir brauchen wahrscheinlich große Würfe, oder? Also da nicht mehr viel schönreden wahrscheinlich.
Ja, man braucht die Gesetze gar nicht zu ändern, man muss nur praktisch die Ausführungsbestimmungen etwas anpassen und ein bisschen da mal die wohlwollenden Regelungen einfach weglassen und einfach sagen, ich fordere von dir, was du von mir forderst. Jetzt neulich mal eine Geschichte in Ämtern. Ich höre von einem italienischen Arzt, der ein Jahr bei der Ausländerbehörde in Frankfurt auf eine Arbeitsgenehmigung wartet, obwohl er EU-Bürger ist. Und dann denkt man, wo sind wir denn eigentlich hier? Oder das ist eine Sache, die kann man in 30 Minuten erledigen wahrscheinlich. Oder vielleicht auch gar nicht erledigen, weil er sagt einfach, es ist automatisch genehmigt, wenn es ein EU-Bürger ist. Und solche Dinge, wir blockieren unsere Volkswirtschaft. Das kann man mit einem Federstrich an vielen Stellen erleichtern. Ich glaube, die Maßnahmen sind nicht das Schwierige. Es ist der Wille, einmal sich einen tiefen Ruck zu geben, das einmal umzusetzen, vielleicht auch nicht wiedergewählt zu werden. Aber dann hat man einen Befreiungsschlag gemacht.
Eine letzte Frage noch. Bitcoin. Also es ist ja, ich weiß gar nicht, wann Sie eingestiegen sind. Auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Ich weiß damals noch, wir haben ein Bitcoin-Streikgespräch gemacht. Ich glaube, das war wahrscheinlich 2017 oder sowas. Also Sie sind ja wirklich schon muss man sagen, Pionier und, glaube ich, auch der Erste als Fondsmanager, oder? Gab es da damals schon, also im deutschsprachigen Raum bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da der Einzige waren. Also damals Chapeau, jetzt ist die Frage, wo geht's weiterhin? Jetzt haben wir die 100.000 geknackt.
Nach oben, ja. Also sie bleiben wir haben heute gerade die 100.000-Euro-Marke übertroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ein bisschen an der Grenze rumgewackelt.
5.000 Dollar waren es, ja. Ja, so, ja.
Ja, 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 aber ja. Ich lieber gerne einen Euro. Und ich meine, es geht noch weiter nach oben, und zwar deutlich weiter nach oben. Die alte Mechanik gilt weiterhin, das Angebot ist begrenzt, die Nachfrage potenziell unbegrenzt. Wir haben immer mehr Regierungen, die das Spiel mitspielen, also vielleicht als Notenbankreserve Bitcoin wählen würden. Ich erlebe, dass Dubai eine Bitcoin-Ökonomie wird. Also viele Leute profitieren davon, dass er sich weiter verbreitet. Und dass das Angebot nicht hochgeht oder nicht deutlich hochgeht, müsste der Preis weiter steigen. Eine Sorge mache ich mir, das ist das Thema Quantencomputer und deren Möglichkeiten, diese Blockchain auszurechnen, also praktisch zu dechiffrieren. Das wird noch ein paar Jahre dauern, das ist eine potenzielle Gefahr. Aber bis dahin haben wir meiner Ansicht nach weiter steigende Kurse.
Das ist doch eine klare Aussage, Herr Leber. Herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht.
Herr Lochner, Ihnen alles Gute.
Danke, schon mal schöne Feiertage Ihnen, und ich hoffe, wir sehen uns dann in alter Frische im kommenden Jahr in 2025, und hoffentlich wird es wieder ein gutes Börsenjahr. Danke euch fürs Zuschauen. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um solche Hochkaräter nicht mehr zu verpassen, und wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.